ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Der erste Mord kommt schon sehr früh, also als Kollektivtat, das heißt also nicht nur für Wilhelm Schäfer allein. Misshandlungen, Schläge, Schikane. Und im späteren Verlauf baut man eine sogenannte Genickschussanlage auf.
Jedenfalls fiel der Getroffene sofort nach vorne über und erhielt in den meisten Fällen von einem weiteren Unterführer einen Fangschuss in die Schläfe.
Denn es gibt offenbar Typisierung auch innerhalb des KZ-Systems, wo die SS sagt, naja, das sind Leute, die können das. In einer fast schon zynischen Form der Expertise. Wie ein Handwerker, es gibt den guten Tischler und dann gibt es den guten Mörder, der kann ihn besonders gut erschießen. Die zum Teil sehr schweren und unangenehmen Aufgaben erledigt B zur großen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. B hat des Öfteren an Exekutionen teilgenommen. Zitat Ende. Also das heißt, es geht um eine Gruppe, die funktional diese Aufgaben erledigen soll. Problemlos, reibungslos, ohne Gewissensbisse, als wenn es Business as usual. Das sind dann die in Anführungsstrichen Tötungsspezialisten, die sich auch möglicherweise freiwillig zu diesen Diensten melden, bestimmte Sonderrationen auch bekommen und bis hin natürlich zu Personen, denen das auch Spaß macht.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
Spezialisierung ist ja an sich eigentlich etwas Positives. Aber über die Spezialisten, über die wir heute sprechen, wenn ich nur an die denke, wird mir schlecht. Wir reden nämlich über SS-Männer, die über Jahre hinweg versucht haben, die perfekte Mordmethode zu finden. Sich also mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man massenhaft Menschen erschießen oder vergasen und wie können wir das optimal in den KZs zur Anwendung bringen. Das Thema der heutigen Folge ist wirklich ein sehr schweres, aber wie ich finde auch ein umso wichtigeres. Und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Leonie Schöler, ich bin die Moderatorin dieses Podcasts, Journalistin und Historikerin und muss mich diesem schweren Thema zum Glück nicht alleine stellen. Mir gegenüber sitzt nämlich Dr. Stefan Hörtler. Er ist Historiker und forscht und lehrt unter anderem an den Universitäten in Göttingen und Huddersfield. Herzlich willkommen, Herr Hörtler.
Guten Tag.
Herr Hörtler, Sie sind Experte, wenn es um NS-Täterbiografien geht und das kommt uns in der heutigen Folge nochmal besonders zugute, denn vielleicht fragen sich jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, warum müssen wir darüber sprechen, wie Menschen die perfekte Mordmethode gefunden haben? Wir reden hier doch über Netzwerke. Was hat das mit dem Ganzen zu tun?
Ja, vielleicht ist das heutige Thema sogar das Thema, mit dem wir am stärksten die nicht nur verbrecherische, sondern auch die mörderische Seite dieses Systems entlarven, indem wir über Massenmord sprechen, über Personen, die diese Massentötungen durchgeführt haben und zeigen, dass das eine Kontinuität über Jahre hinweg in diesem System war und dass es nicht nur wenige, sondern zahlreiche Personen gab, die über einen längeren Zeitraum massenhaft Hunderte bis Tausende von Menschen systematisch getötet haben und dass das Teil dieses Systems war, Teil der Organisation und auch Teil natürlich der Bürokratie eines ganz normalen Ablaufes. Ja, fast schon in einer zynischen Form, dass es zeigt, naja, der Mann hat eine bestimmte Spezialisierung und er ist Experte, er ist ein sehr guter Gärtner und in einer fast schon wirklich zynischen Form einer Menschenfeindlichkeit wird es bei anderen Personen mit einer Auszeichnung verbunden, dass diese Person gut morden kann. Sie kann gut töten. Sie kann das sehr gut machen. Das ist sagen eine, die oder derjenige kann das so gut machen, dass die Person befördert werden muss, aufsteigen muss und auch an andere Orte versetzt wird, weil sie das so gut kann.
Das klingt total pervers und genau darüber werden wir heute sprechen. Sie erforschen genau dieses Thema ja schon seit Jahren und haben verschiedene Biografien auch mitgebracht. Lassen Sie uns erstmal noch mal kurz bei den Netzwerken bleiben, weil wir ja, wie jetzt gerade schon gesagt haben, das war ein Mordnetzwerk. Wie sieht dieses Netzwerk aus? Wie muss man sich das vorstellen? Waren das einzelne Personen, die an unterschiedlichen Standorten für sich Forschung in Anführungszeichen betrieben haben, wie man optimal mordet? Oder war das wirklich ein reger Austausch? Wie muss man sich das vorstellen?
Vielleicht ist der wichtige Bezug, sagen, der dann hin zu diesen Netzwerken führt, sagen, und diesen Seilschaften und diesen sagen, Tötungsspezialisten, ja, das kann man ja fast schon so sagen, der Weg der Kriterien, die dahin führen und auch vielleicht der bürokratische Akt. Und es werden Sprachcodes festgelegt und anhand der Quellen, die uns vorliegen, können wir relativ gut herausfiltern, welche Personen besonders stark an diesen Massentötungen teilgenommen haben, auch wirklich als, man könnte fast sagen, als Tötungsspezialisten dann behandelt werden und dann in diesen Sonderkommandos auch zusammengezogen werden. Und diese Sprachcodes, sozusagen, es gibt verschiedene, aber ein Spruchcode, den ich jetzt doch noch einmal dezidiert erwähnen möchte, geht auf eine Korrespondenz zurück aus der Phase, in denen die ersten systematischen Mordaktionen in das KZ-System, das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager hineingetragen werden, nämlich das Jahr 1941. Das sind zwei größere Mordaktionen. Einmal die Euthanasie-Morder mit der Tarnbezeichnung Aktion 14F13 und dann die systematische Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen mit der Bezeichnung Aktion 14F14.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Euthanasie, das war die Ermordung von Menschen mit Behinderung, von sogenannten Asozialen, allen Menschen, die aufgrund ihrer ja, geistigen oder sozialen Beeinträchtigung aus Sicht der NS nicht ins System reingepasst haben.
Genau, und das hat natürlich auch wiederum Vorläufer wie die sogenannte T4, benannt nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, der Zentrale der Ermordung von vor allem psychisch Kranken, körperlich Kranken und vielen anderen, mit auch Menschen mit Behinderungen, die systematisch ermordet werden. Mit diesen Vorläufern und auch den Euthanasiemorden, vor allem systematisch ab 1939 bis 1941, haben wir eine wichtige Vorläuferinstitution, die dann 1941 in das KZ-System hereingetragen werden. Und diese Mordstätten werden dann für die Ermordung von Häftlingen aus dem KZ-System genutzt. Und der Sprachcode wird aber vor allen Dingen im Rahmen der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen festgelegt. Und es gibt eine Korrespondenz, nämlich zwischen Arthur Rödel, das ist der Kommandant des KZ Großrosen, und Arthur Liebehenschel, ein Amtschef in der Inspektion der Konzentrationslager, also sagen der Dachverband für alle Konzentrationslager. Und Arthur Rödel erkundigt sich dann, sagen, wie eigentlich die Begründung aussehen muss für die Leute, die jetzt diese Männer, sagen die sowjetischen Kriegsgefangenen, ermorden. Soll man da Exekution reinschreiben? Soll man da Erschießung reinschreiben? Was soll man da eigentlich reinschreiben? Und Arthur Liebehenschel schreibt, nein, überhaupt nicht. Das Wort Exekution darf auf keinen Fall auftauchen. Man soll reinschreiben, kriegswichtige Sonderaufgaben.
Also Sprachcodes. Was versteht man unter Sonderaufgaben? Dann Exekutionen, Massenerschießung?
Genau. Und wenn wir uns dann die Auszeichnungsbegründungen für Männer ansehen, die zum Beispiel für das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern vorgeschlagen werden, gibt es in der Begründung dann diese Chiffre. Sonderaufgaben, kriegswichtige Sonderaufgaben. Und wir können das bei verschiedenen Phasen schon lesen. Entweder wird Bezug genommen, hier in einem Falle zum SS-Rottenführer Johann Herrmann, sagen ein Mannschaftsdienstgrad im KZ Stutthof, der von Paul Werner Hoppe vorgeschlagen wird, mit der Begründung, er habe schon 1939 an Säuberungsaktionen, das taucht wortwörtlich so auf, in Polen teilgenommen und auch an entsprechenden anderen Sonderkommandos, also da tauchen die Chiffre natürlich auf. Und eine weitere Person, Klaus Dilewski, der ebenfalls vorgeschlagen wird im Februar 1944 für das Kriegsverdienstkreuz mit wiederum der Chiffre, er habe alle Aufgaben sehr gut übernommen, mit Fleiß und Geschick, auch wortwörtlich. Und dann, ich zitiere, er war einer der Ersten, der im Kalle Auschwitz bei den durchzuführenden Sonderaufgaben mit herangezogen wurde und war dabei, wenn es galt, Tag und Nacht unterwegs zu sein. Das Wort Sonderaufgaben ist sogar in Anführungsstrichen gesetzt im Original.
Sind diese Auszeichnungen für diese Menschen, sind das jetzt schon die Mordspezialisten, über die wir sprechen? Oder werden sie dazu gemacht? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Also ist das Teilnehmen an einer Massenerschießung, macht einen das schon zum Mordspezialisten?
Aus Sicht der SS gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und sagen, es gibt eine weitere Begründung, da lassen sie fast noch mehr sich in die Karten schauen. Da wird nicht nur über kriegswichtige Sonderaufgaben gesprochen, sondern da wird ein bisschen angedeutet, was muss eigentlich der Mordspezialist, der Tötungsspezialist leisten können. Und das ist eine Begründung aus dem Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Und ich würde das kurz anzitieren, um zu zeigen, welche Begriffe dort nämlich auftauchen. Es geht um den Unterscharführer Bracke, der dann, und hier wird zitiert, aufgrund seiner Vielseitigkeit wurde ihm auch die Leitung des Krematoriums übertragen. Vielseitigkeit, sagen wir, werden sicherlich gleich drüber sprechen, die zum Teil sehr schweren und unangenehmen Aufgaben oder Arbeiten erledigt B zur großen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. B hat des Öfteren an Exekutionen teilgenommen. Zitat Ende. Das heißt, hier wird sogar das Wort Exekutionen, was ja eigentlich vermieden werden soll, erwähnt. Die unangenehmen, die schweren Aufgaben. Also das heißt, es geht um eine Gruppe, die funktional, nämlich nicht dysfunktional, sondern funktional diese Aufgaben erledigen soll. Problemlos, reibungslos, ohne Gewissensbisse, am besten auch in einer sehr distanzierten Form, sagen, als wenn es sozusagen business as usual. Mhm. Ja, das sind sozusagen die eigentlichen Typen, die in der SS befördert werden sollen oder in diese Sonderkommandos zusammengezogen werden, weil sie in der Lage sind, diese, ja wie zitiert, schweren Aufgaben einfach durchzuführen, ohne dass sie möglicherweise, und das taucht ja auch in anderen Quellen auf, wie das Wort schwermütig, ja, dass sie sagen, damit belastet sind. Denn es gibt offenbar sagen, Typisierung auch innerhalb des KZ-Systems, wo die SS sagt, naja, das sind Leute, die können das. Und die können das problemlos, die können das auch tagtäglich und in einer, sagen, ja fast schon zynischen Form der Expertise. Ja, sie haben sich eine besondere, ja, wie ein Handwerk. Ja, es gibt den guten Tischler und dann gibt es den guten Mörder, der kann ihn besonders gut erschießen.
Aber das ist wirklich fast unglaublich. Aber was ich daran wirklich sehr interessant finde, ist, dass hier hervorgehoben wird, wie gut sie morden können, immer und immer wieder, ohne dass es ihnen zu nahe geht. Aber sie ja dann im Verlaufe des Krieges ja immer mehr daran forschen, wie kann man eigentlich morden und dabei eine größtmögliche Distanz schaffen zu den Opfern. Warum das so ist, darüber sprechen wir wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal genauer. Vorher lassen Sie uns doch vielleicht mal ja in eine Biografie gucken von so einem Mordspezialisten. Sie haben uns jemanden mitgebracht, einen Mann aus der Nähe von Querfurt, das ist im heutigen Sachsen-Anhalt. Wer ist dieser Mann?
Das ist Wilhelm Schäfer. Wilhelm Schäfer tritt bereits mit 19 Jahren, 1930 in die NSDAP und SA, 1932 in die SS. Eine Biografie, wie sie für viele existiert, die dann auch schon in den 30er Jahren als Wachmänner in das Konzentrationslagersystem kommen.
Aber die nicht die oberste Riege ausmachen, sondern eher so aus der mittleren Schicht, sagen wir mal, kommen.
Genau, also Wilhelm Schäfer steigt zwar auf im KZ-System, aber er wird nicht zum sogenannten SS-Führer, das heißt zum Offizier befördert. Er erreicht den Dienstgrad eines SS-Hauptscharführers, also sozusagen einer der höchsten Dienstgrade im Unterführerbereich der Unteroffiziere. Und ja, er, wie viele andere auch, die in den 30er Jahren den Dienst beginnen, tritt er schon über die Hilfspolizei dann 1933 seinen Dienst im KZ Lichtenburg an und damit in Anführungsstrichen hauptberuflich ist er SS-Wachmann. Und das Interessanteste vielleicht, wenn wir uns sagen, diese Frühphase ansehen, gerade in Lichtenburg, ist, dass nur wenige Monate nach seinem Dienstantritt er dort seinen ersten Mord begeht. Und zwar nicht an einem KZ-Häftling und auch nicht allein, es ist eine Kollektivtat mit anderen Wachmännern, sondern an einem Bürger der Stadt Prettin, das ist sagen der Ort, an dem das KZ Lichtenburg liegt, der in das KZ verschleppt wird und im Konzentrationslager Lichtenburg totgeschlagen wird.
Über das KZ Lichtenburg hatten wir in der Folge 5 auch schon gesprochen und auch über die Radikalisierung in diesem KZ, das ja dann weiter in andere KZs überging, beziehungsweise diese Spezialisierung und diese Radikalisierung in den ersten Jahren des Krieges sich dann auch weiter gezeigt hat.
Ja, und wir sehen und sagen, dass natürlich der Fortlauf auch der Gewalt nicht nur zu einer Kontinuität wird, sondern auch sagen, zu einer Alltäglichkeit. Ja, es ist, der erste Mord kommt schon sehr früh, also als Kollektivtat. Das heißt also nicht nur für Wilhelm Schäfer allein, sondern auch für andere Männer in seinem Umfeld. Und dann Misshandlungen, Schläge, Schikanen, tägliche Gewalt, die sich fortschreibt. Und Schäfer wird dann 1937 in das KZ Buchenwald versetzt und dort wird das fortgesetzt. In den Funktionen dann im Häftlingslager, die Gewalt, die er schon erprobt hat, die er selbst in Lichtenburg ausgeführt hat, wird immer weiter fortgeführt und wird auch immer exzessiver.
Und wie genau spezialisiert er sich da jetzt weiter? Er war also an diesem ersten Mord beteiligt, er radikalisiert sich, aber jetzt geht es ja darum, perfekte, in Anführungszeichen, perfekte Mordmethoden zu finden. Wie ist er da involviert? Was findet er heraus? Was treibt er da voran?
Er gehört genau zu der Gruppe, die, und jetzt kommen wir wieder auf diese Mordaktion 14F14 zu sprechen, die Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen ab 1941. Und Wilhelm Schäfer ist Teil der Mordkommandos, die diesen Massenmord durchführen. Und im KZ Buchenwald beginnen die Erschießungen 1941. Und im späteren Verlauf baut man eine sogenannte Genickschussanlage auf. Und das Mordkommando, was dort mordet, nennt man Kommando 99. Die 99 ist sozusagen an die Telefondurchwahl gekoppelt, also eine Tarnbezeichnung. Und es ist anfangs ein rotierendes System für den gesamten Kommandanturstab, das heißt sozusagen die Lagerverwaltung, die verschiedenen Abteilungen wie Adjutantur, Schutzhaftlager, bis hin auch zur Verwaltung selbst, die daran teilnehmen. Also viele aus diesem Bereich werden herangezogen und aus dieser großen Gruppe kristallisiert sich dann sukzessive eine kleinere Gruppe heraus, die dann für den weiteren Verlauf regelmäßig an diesen Tötungen teilnehmen und regelmäßig herangezogen werden. Das sind dann, sagen die in Anführungsstrichen, Tötungsspezialisten, die aus Sicht der Lagerleitung das gut können, die sich auch möglicherweise freiwillig zu diesen Diensten melden, bestimmte Sonderrationen auch bekommen und bis hin natürlich zu Personen, denen das auch Spaß macht. Ja, sagen, das darf man nicht vergessen. Auch unter diesen Männern gibt es Personen, denen macht das Morden Spaß und sie finden auch, sagen, es vollkommen richtig, diese sowjetischen Kriegsgefangenen zu erschießen. Und Wilhelm Schäfer gehört zu der Gruppe, die dann in diese kleinere Gruppe wandert und kontinuierlich an diesen Erschießungen teilnimmt.
Was ist denn das Besondere an dieser Genickschussanlage? Sie unterscheidet sich ja doch in der Methodik recht stark zu diesen Foltern und Erschlagen, zu diesen brachialen Morden, die sie vorher schon in den KZs beschrieben haben.
Das Wichtigste, glaube ich, ist der Umstand, dass hier nach einer Methode gesucht wird, die das Morden systematisiert. Es geht zum einen um die Täuschung der Opfer, das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt und die werden hingebracht, aber am Ende sind es trotzdem ja ausgebildete Soldaten. Das heißt, sie werden getäuscht, man will verhindern, dass sie sich möglicherweise organisieren, dass es zu einer Revolte kommt, zu Unruhe und sie werden durch diese Genickschussanlage geführt, spielt teilweise Musik, sie werden in einen erstmal müssen sich entkleiden, einen Untersuchungsraum geführt, und dort erschossen, teilweise verkleiden sich die Männer natürlich auch als Ärzte. Und es gibt auch wichtige Nachkriegsaussagen, die diesen Mordablauf noch einmal aus Sicht der Täter zusammenfassen.
Genau, und so eine Aussage haben sie uns auch mitgebracht. Da klingt diese Täuschung besonders stark raus. Wir hören mal gemeinsam rein.
Nach der Zahnuntersuchung hörte ein zweiter Unterführer Herz und Lunge ab. Hierauf musste der Gefangene den zweiten Raum betreten und sich vor die Messlatte stellen. Im Augenblick des Messens trat der Messende mit dem Stiefel gegen die hölzerne Zwischenwand, die eine Kabine, welche hinter dem Messstab stand, trennte. In dieser stand ein weiterer Unterführer, der beim Klopfen an die Zwischenwand den Schuss in das Genick des Gefangenen abgab. Die Messlatte war mit einem langen Schlitz durchbrochen, sodass genau die vorgeschriebene Höhe genommen werden konnte. Ob mit Kleinkaliber oder Pistole geschossen wurde, habe ich nicht gesehen. Jedenfalls fiel der Getroffene sofort nach vorne über und erhielt in den meisten Fällen von einem weiteren Unterführer einen Fangschuss in die Schläfe. Von zwei weiteren Unterführern wurde der Tote in den Nebenraum gezogen. Hierauf wurde der blutbefleckte Boden mittels eines Schlauches abgespült.
Als ich diese Aussage zum ersten Mal gelesen habe, konnte ich es eigentlich gar nicht fassen, mit was für einer, was für ein präziser Ablauf da entworfen wurde, um wirklich sicherzustellen, dass die Menschen bis zum allerletzten Moment getäuscht werden, dass sie nichts ahnen. Was ihnen ja alles nimmt an Reaktionsmöglichkeit, finde ich schon wirklich bemerkenswert, pervers, krass und brutal. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz erklären, wer hat diese Aussage getätigt und in welchem Kontext, damit wir wissen, wer hat das hier eigentlich genau beschrieben?
Die Aussage stammt von Hermann Pister. Hermann Pister war Lagerkommandant in Buchenwald von offiziell 42 bis 45, kommt aber schon Ende 1941 in Buchenwald an. Und die Aussage stammt vom Juli 1945, also nur wenige Monate nach Befreiung des KZ Buchenwald, und sagen, wird dann auch im Rahmen des ersten Dachauer Prozesses, Hauptprozesses gegen ehemaliges Personal des KZ Buchenwald mitgenutzt. Was man an dieser Aussage erkennen kann, ist ja nicht nur sozusagen eine totale Distanz zum eigentlichen Geschehen, sondern es ist sozusagen auch Ausdruck der puren Menschenfeindlichkeit, die da mitspielt. Also sich ein Verfahren einfallen zu lassen, was wie eine sozusagen Serienproduktion sozusagen von Autos funktioniert, ist es hier sozusagen die Serienproduktion eines Mordes. Ja? Und man ist sogar stolz darauf, hier etwas gefunden zu haben, indem sie quasi von Schritt 1 zu Schritt 2, Schritt 3 und Schritt 4 kommen und am Ende sagen, ist die Person tot, man spielt es ab und dann kommt die nächste Person. Und die Personen werden ja gar nicht mehr als Menschen sozusagen wahrgenommen, sondern es sind sozusagen die einfach Dinge, ja, sie werden verdinglicht, erschossen und dann kommen die nächsten. Und das ist sozusagen eine auch qualitative Zäsur, die dort stattfindet im KZ-System, denn das Morden findet in den Lagern statt. Die Mordopfer sind keine KZ-Häftlinge, sondern Personen, die ausschließlich natürlich zur Ermordung mit überstellt werden in die Lager. Aber die SS-Männer im System selbst werden jetzt sagen zu den Tötungsspezialisten. Und es werden etwa 8000 sowjetische Kriegsgefangene in Buchenwald erschossen. Das ist ja eine riesige Zahl. Und Wilhelm Schäfer ist Teil dessen, und Sie können ja erkennen auch sagen das perfide Täuschen. Man zieht sich einen Arztkittel an. Teilweise werden die Opfer vorher markiert, um zu zeigen, der Mann hat einen Goldzahn, um danach diesen Goldzahn auch der Leiche zu entfernen. Also das ist ja ein Prozedere, was ja schon in anderen Mordprogrammen wie den Euthanasiemorden oder Aktion 14F13 ebenfalls durchgeführt wird. Also man sieht auch, wie ein Wissentransfer zwischen den verschiedenen Mordstationen auch in Mordprogrammen stattfindet und wie teilweise ja auch SS-Männer aus dem KZ-System in die Euthanasie-Mordstätten wie Hartheim fahren, um sich dort das Morden anzugucken, sehen, aha, die werden markiert, die Opfer, diejenigen, die Goldzähne haben, und teilweise wird das dann mit übernommen ins KZ-System und man markiert sowjetische Kriegsgefangene ebenfalls.
Stichwort Wissenstransfer. Lassen Sie uns da gerne kurz bleiben. Diese Mordmethode, die wir jetzt hier gehört haben, die ist ja wirklich ausgeklügelt. Wurde das auch in anderen KZs so angewendet? Also wurde das transportiert, dieses Wissen, in andere KZs?
Wir haben 1941 die Situation, dass sozusagen diese Mordmethode 1941, 42 vor allen Dingen in zwei Konzentrationslagern angewandt wird, im KZ Sachsenhausen und im KZ Buchenwald. Im KZ Sachsenhausen ist es sogar der Fall, dass die SS-Führung der Inspektion der Konzentrationslager und Lagerkommandanten dorthin reisen, um sich das anzusehen. Also da findet ja auch ein aktiver Wissenstransfer statt. Und so ein Stück weit wird in Anlehnung dieser Mordmethode auch in Mordhausen gemordet, eine Art Genickschussecke, die dort eingerichtet, Erschießungsecke, Genickschussecke, die eingerichtet wird, und auch eine der frühen Gaskammern in Mauthausen. Und interessanterweise werden ja Personen aus diesen Mordkommandos, wie zum Beispiel Kommando 99 in Buchenwald, später in andere Konzentrationslager versetzt. Alfred Kott zum Beispiel kommt von Buchenwald nach Ravensbrück, wird dort auch Leiter des Krematoriums. Der Leiter des Krematoriums ist in der Regel auch der sogenannte Chefexekutor. Das ist eine Bezeichnung, die ja unter anderem auch in dem Buchenwald-Prozess mit auftaucht, indem man im Keller des Krematoriums auch Menschen erhängt. Das führt der Leiter des Krematoriums in der Regel auch mit zentral durch. Und wir haben dort 1944, 45 ebenfalls Massenerschießungen auch durch Genickschuss. Eine weitere Person, Arno Chemnitz, wird nach Stutthof versetzt. Und exakt mit Beginn der systematischen Massentötungen 1944 in Stutthof haben wir ebenfalls diese Mordmethode im Krematoriumsgebäude. Menschen werden getäuscht, das SS-Personal zieht sich Arztkittel an, es wird wieder fingiert, angeblich würde ihnen die Körperhöhe gemessen werden, sie müssen sich vor die Messlatte stellen und man erschießt diese Menschen, man schießt ihnen in den Hinterkopf. Und Arno Chemnitz kennt natürlich diese Mordmethode aus Buchenwald und nimmt sie mit, nach Stutthof, und in dem Moment, in dem der Auftrag kommt, ja dort ebenfalls zu töten, greift er auf seine Expertise zurück und mordet genauso, wie er das bereits in Buchenwald getan hat.
Dieser Aspekt der Täuschung, der bleibt ja bis Kriegsende. Und trotzdem wurden die meisten Menschen im Holocaust ja nicht durch Genickschuss getötet, sondern durch Vergasung. Also hat man da ja offenbar weiter geforscht an der Mordmethode. Woran lag das?
Forschen ist vielleicht ein schwieriger Begriff, den wir in der Zeit nutzen. Das sind am Ende verschiedene Bereiche, die dort zusammenführen, die vielleicht auch in einem größeren Kontext gesehen werden, denn es wird nicht nur im KZ-System systematisch gemordet, es wird ab 1941 auch durch die Einsatzgruppen A, B, C, D in hunderttausendfacher Zahl in den besetzten Gebieten der Sowjetunion gemordet durch Erschießungen, dann gibt es Experimente durch Sprengungen und andere. Und es ist eine diffuse Lage zwischen einerseits einer Mordmethode, die schnell genug gehen soll, und vielerorts wird dann auf Erschießung wieder zurückgegriffen. Auf der einen Seite gibt es Aussagen, wir müssten vielleicht unsere eigenen Leute schützen. Das ist ja auch eine, wie das auch in den Aussagen ja auftritt, eine in Anführungsstrichen schwere Aufgabe, die man leisten muss. Und durch einen Zufall wird man auf Zyklon B, Blausäure, aufmerksam. Zyklon B wird benutzt, um in sogenannten Entwesungsbereichen, Desinfektion in Anführungsstrichen, Baracken vor Ungeziefer zu reinigen, Kleidung zu reinigen und so weiter. Zyklon B wird genutzt und es gibt Vergiftungserscheinungen auf Seiten der SS. Und den Übergang dann zu sehen, möglicherweise kann man doch damit auch Menschen umbringen. Und diese ersten Tötungen finden dann auch 1941 in Auschwitz statt, im Keller. Der wird abgedichtet und man ermordet mit Zyklon B sowjetische Kriegsgefangene. Und Sie sehen, der Beginn ist gar nicht mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage verbunden, sondern hier geht es auch noch um die sogenannte Aktion 14F14. Es geht um die Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener. Man experimentiert damit. Die nächste Gaskammer, die nach Auschwitz eröffnet wird, ist im KZ Mauthausen. Die wird im Frühjahr 1942 in Betrieb genommen. Ebenfalls Zyklon B, ebenfalls die ersten Opfer sowjetischer Kriegsgefangene. Wenn wir nach Stutthof gehen, 1944, in Betriebnahme der Gaskammer mit Zyklon B, die ersten Mordopfer sind ebenfalls sowjetische Kriegsgefangene. Und so haben wir eine gewisse Kontinuität auch von Testtötungen, gerade an sowjetischen Kriegsgefangenen, und sukzessive zeigt sich auch in verschiedenen Konzentrationslagern die Anwendung und Benutzung von Zyklon B als Mordmittel in einer Gaskammer. Sachsenhausen bekommt auch eine Gaskammer, in diesem Fall sogar mit flüssigem Zyklon B. Also Sie sehen auch das Experimentieren mit verschiedenen Stoffen, und natürlich als Symbol des Massenmords steht Auschwitz-Birkenau am Ende mit den großen Gaskammern, die dort entstehen.
Über diesen Trial and Error mit Zyklon B und wie sich das dann letztendlich als das in Anführungszeichen optimale Mordmittel herausstellte, darüber sprechen wir gleich in Part 2. Ich war vor der Aufzeichnung der heutigen Folge, ehrlich gesagt, ziemlich nervös. Mir sind Fragen durch den Kopf geschwirrt wie, möchte ich das eigentlich alles so genau wissen? Wie im Detail die Abläufe des Mordens waren? Wie man Menschen möglichst effizient hinrichtet, ohne dass sie etwas ahnen? Ich ertappe mich dabei, wie die verklausulierten Formulierungen, mit denen das Töten und das Vernichten in vielen NS-Dokumenten bisher umschrieben wurden, die Auseinandersetzung damit erträglicher machen. Aber wenn man das Thema der Täterschaft richtig verstehen will, ohne der SS mit ihren Versuchen des Verschleierns auf den Leim zu gehen, muss man sich den harten Fakten stellen. Erst dann wird einem die ganze Dimension bewusst, in der über Jahre hinweg und mit grausamsten Methoden millionenfach gemordet wurde. Deswegen sprechen wir nun im zweiten Teil der Folge über den Umgang der SS mit ihrer vielleicht heimtückischsten Mordwaffe, Zyklon B. Herr Hörtler, Sie haben es ja jetzt gerade im ersten Teil schon anklingen lassen, dass Zyklon B eigentlich nicht in dem Sinne erforscht wurde, sondern eigentlich aus Zufall heraus entdeckt wurde, was es eigentlich als Mordmethode kann. Können Sie da diesen Prozess, wie es dann doch systematisch eingesetzt wurde, wie muss man sich diesen Prozess, war das ein Trial and Error, hat man dann Experimente gemacht, wie wurde Zyklon B zu der Mordwaffe Nummer 1 in den KZ-Systemen?
Das ist natürlich ein breites Thema und man muss zwei Dinge zum einen nochmal mit betrachten, dass mit verschiedenen Mordmethoden experimentiert wird. Es geht, wir haben über das Erschießen, die sogenannten Genickschussanlagen gesprochen. Es gibt Giftinjektionen, ja, man tötet sagen mit Injektionen direkt in das Herz und mit anderen Injektionen. Es gibt wiederum das Experimentieren mit Motorabgasen, die sogenannten Gaswagen, die auch getestet werden. Das heißt, man leitet dann Motorabgase. Also die Menschen werden quasi eingesperrt in einen, sagen, LKW-Container und man leitet die Motorabgase direkt hinein und auf diese Weise werden die Menschen ermordet. Das sind, sagen, auch teilweise bewegliche Mordkommandos, die in den besetzten Gebieten unterwegs sind. Es gibt die sogenannte Gaswagenstation Kulmhof, eines der ersten Mordzentren, die schon Ende 1941 den Betrieb aufnehmen und vor allen Dingen sagen die Ghetto-Insassen, Insassinnen aus Litzmannstadt ermorden. Eine riesige Zahl, ja, wir reden hier auch weit sagen über mehrere hunderttausend Menschen, die dort ja ermordet werden, mittels Motorabgasen. Genauso im Rahmen der Aktion Reinhardt, Treblinka, Sobibor, Belzec. Dort werden Gaskammern errichtet, aber die Menschen werden nicht mit Zyklon B ermordet, sondern dahinter sind große Motoren, die Motorabgase in diese Gaskammern leiten und knapp 1,6 bis 1,8 Millionen, Schätzungen gehen sogar bis teilweise 2 Millionen, Menschen auf diese Weise, gerade wenn wir noch Kulmhof mit dazu nehmen, ermorden mittels Motorabgasen. Und Zyklon B ist eine weitere Mordmethode. Ja, man entwickelt großflächige Gaskammern, die dann auch in Auschwitz-Birkenau errichtet werden. B- und Entlüftungssysteme. Man errechnet, wie groß müssen die Flächen sein, wie viele Personen, welche sagen Menge an Zyklon B braucht es, wie lange dauert diese Mordmethode, sagen, was wäre ein schneller Zyklus, wie kann man verhindern, dass sich auch das beteiligte SS-Personal gesundheitlich verletzt, ja, dass es sagen zu Vergiftungserscheinungen kommt. Und die Personen, die dort dann mit eingesetzt werden, in diesen Gaskammern im KZ-System, vor allen Dingen natürlich auch in Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, das sind die sogenannten Desinfektoren. Das sind Personen, die geschult werden im Umgang mit Zyklon B. Und es gibt in zahlreichen Befehlen, nicht nur aus Auschwitz, aber auch aus Stutthof 1944, sagen Personen, die aufgelistet werden in den Kommandanturbefehlen, sie werden nach Oranienburg kommandiert für eine bestimmte Zeit, mehrere Wochen, um dort zum Desinfektor ausgebildet zu werden. Das heißt, sie werden geschult im Umgang mit Zyklon B. Und sie kommen zurück und nur wenige Wochen darauf wird dann die Gaskammer auch in Stutthof in Betrieb genommen, genauso in Auschwitz. Das heißt, wir sehen hier eine Expertengruppe, die ausgebildet wird, um diese Gaskammern in Betrieb zu nehmen und letztendlich auch diesen Massenmord durchzuführen.
Ja, diese Ausbildung zum Mörder, das ist tatsächlich gerade im Umgang mit Zyklon B gar nicht so unwichtig, denn es kommt ja auch zu, sagen wir mal, Schwierigkeiten, Herausforderungen im Umgang mit diesem Gift. Sie haben uns jetzt eine Quelle mitgebracht, da warnt der Kommandant Rudolf Höss die SS-Männer wie folgt.
Sonderbefehl des KZ Auschwitz vom 12. August 1942. Ein heute mit leichten Vergiftungserscheinungen durch Blausäure aufgetretener Krankheitsfall gibt Veranlassung, allen an Vergasungen Beteiligten und allen übrigen SS-Angehörigen bekannt zu geben, dass insbesondere beim Öffnen der vergasten Räume von SS-Angehörigen ohne Maske wenigstens 5 Stunden hindurch ein Abstand von 15 Metern von der Kammer gewahrt werden muss. Hierbei ist besonders auf die Windrichtung zu achten. Das jetzt verwendete Gas enthält weniger beigesetzte Geruchsstoffe und ist daher besonders gefährlich.
Ich glaube, an dieser Quelle ist vor allem der letzte Satz entscheidend. Da heißt es, das jetzt verwendete Gas enthält weniger beigesetzte Geruchsstoffe. Das heißt, an dem Zyklon B wurde ja weiter geforscht. Und wir hatten ja im ersten Teil auch schon über das Stichwort der Täuschung gesprochen. Und da spielen diese Geruchsstoffe ja eine Rolle. Können Sie das einmal umreißen? Warum hat man das jetzt verändert?
Die Geruchsstoffe sind natürlich Warnstoffe und die werden zum Teil herausgenommen oder abgeschwächt, damit auch eine Unruhe erstmal bei den Opfern sagen, nicht sofort einsetzt. Ja, dass diese Stoffe nicht sofort wahrgenommen werden und damit auch sagen, das Hineinführen der Mordopfer in diese Gaskammern mit erleichtert wird. Und wir reden ja hier 1942, das Dokument ist ja von 1942, über eine Zeit, in der wir noch in dieser ersten großen Phase des beginnenden Massenmords in Auschwitz-Birkenau sind. Die Inbetriebnahme der sogenannten Bunker 1, Bunker 2 Gaskammern, also ehemalige Bauernhäuser, die nahe sagen oder am Rande von Birkenau standen und als Gaskammern in Betrieb genommen werden. Und erst ein Jahr später kommt es dann zur Inbetriebnahme der Neubauten, die dann auch an der Rampe, die erst ja 1944 fertiggestellt wird und dann in den Bereich von Birkenau führt, direkt am Ende sagen dieses Gleisanschlusses liegen. Das sind am Ende ja 4 große Gaskammern in Birkenau. Und 1942 sind es noch diese Bunker, das heißt Anlagen, die auch über eine aus Sicht der SS noch mangelhafte B- und Entlüftung verfügten und andere und damit die Gefahr bestand, dass sich auch SS-Männer vergiften. Der Befehl, der ja an alle geht, zeigt ja auch das breite Wissen im gesamten Lagerkomplex über die Vorgänge, nämlich sagen, dass allen bekannt war, dass Menschen mit Zyklon B in Auschwitz ermordet werden.
Also wir haben ja da diese Duschkammern, dass die Menschen dann ja angeleitet wurden, sich zu entkleiden. Sie sollen jetzt desinfiziert werden. Deswegen wahrscheinlich auch der Begriff Desinfektor. Also warum hat man auch hier weiterhin diesen Bedarf gesehen, die Menschen nicht erfahren zu lassen, bis zuletzt, dass sie jetzt sterben werden? Denn vorhin ging es ja noch um sowjetische Kriegsgefangene und jetzt geht es aber ja um die Zivilbevölkerung.
Die SS hat trotzdem Angst vor Revolten und Angst vor Unruhe. Wir dürfen nicht vergessen, gerade mit der Zunahme auch des systematischen Massenmords in Auschwitz kommen ja, und wir können ja auch sagen, direkt in das Jahr 1944 in das sogenannte Ungarn-Programm springen, ja, teilweise 10.000 bis 15.000 Menschen pro Tag an. Das heißt, es werden ja Tausende pro Tag ermordet. Und dass es Unruhe und Revolten gibt, das ist in der Tat auch ein Fakt. Und aus den Unterlagen der SS ist bekannt, dass diese Revolten stattgefunden haben. Menschen ist teilweise auch durch das Zutragen aus früheren Deportationsorten, ja, da gibt es Orte, an denen gemordet wird, oder natürlich durch den Verdacht, was ist das hier eigentlich? Das kann nichts Gutes bedeuten. Kommt es zu Unruhe und Menschen wehren sich. Und letztlich werden SS-Leute nicht nur verletzt, sie werden auch tödlich verletzt. Das heißt, sie sterben an den Folgen der Notwehr der Opfer, die sie ja eigentlich systematisch ermorden wollen. Und das ist etwas, was auch in Auschwitz vorkommt. Und wir können aber auch in die Vernichtungsstätten der Aktion Reinhardt gehen, wie Sobibor und Treblinka, wo es ja zu aktiven Aufständen kommt. Das heißt, diese Dinge passieren. Und davor hat die SS Angst. Und daher ist ihnen diese Täuschung der Opfer bis zur letzten Minute so wichtig, um die eigene Sicherheit, sagen, des eigenen Personals zu gewährleisten. Denn die sollen nicht verletzt werden. Nicht verletzt werden durch die Anwendung von Zyklon B, aber auch nicht durch die Notwehr der Opfer, die sie jetzt ermorden wollen.
Wir haben jetzt also Auschwitz als Zentrum dieser Vergasungsaktionen, dieser Ermordung, wo das System total ausgeklügelt war. Wurde diese Mordmethode denn auch in andere Konzentrationslager, ja, in Anführungszeichen, transportiert? Also wurden diese Mordspezialisten dann wirklich von KZ zu KZ geschickt, um dann den Umgang mit Zyklon B beizubringen, um aufzuzeigen, wie diese Mordaktion funktionieren kann?
Auschwitz ist nicht das einzige Konzentrationslager, was sozusagen eine Gaskammer besitzt. Das KZ Sachsenhausen besitzt eine Gaskammer, das KZ Mauthausen eine Gaskammer, Stutthof eine Gaskammer, Natzweiler eine Gaskammer. Und auch Ravensbrück bekommt noch 1945 das bis dahin auch zentrale Frauenkonzentrationslager im Deutschen Reich, erhält eine provisorische Gaskammer 1945, in der mit Zyklon B gemordet wird. Und hier sehen wir richtig den Transfer von Mordspezialisten. Denn Otto Moll, eine zentrale Figur, der ehemalige Chef der Gaskammern und Krematorien, gerade während des sogenannten Ungarn-Programms in Auschwitz im Sommer 1944, kommt mit seinen Spezialisten, mit dem Sonderkommando Moll, Anfang 1945 nach Sachsenhausen und nach Ravensbrück und ermordet dort Kranke und Arbeitsunfähige. Und für diesen Zweck wird eigens in Ravensbrück eine Gaskammer eingerichtet.
Und wie dieser Prozess des Tötens in Ravensbrück ablief, in den Gaskammern, da haben Sie uns jetzt noch eine Aussage mitgebracht von 1946. Da hören wir nochmal gemeinsam rein.
Es wurden immer 150 Frauen auf einmal in die Gaskammer gezwungen. Hauptscharführer Moll gab den Frauen den Befehl, sich auszukleiden und teilte ihnen mit, dass sie eine Entlausung mitmachen würden. Daraufhin wurden sie in den Gasraum eingeführt und die Tür verschlossen. Ein männlicher Häftling, mit einer Gasmaske versehen, kletterte auf das Dach und warf von oben durch eine Öffnung, die er sofort wieder zumachte, eine Gasbüchse in den Raum. Nach 2-3 Minuten wurde es still im Raum. Zwischen 2300 und 2400 Menschen wurden in Ravensbrück vergast.
Eine Sache, die mir jetzt bei dieser Aussage aufgefallen ist, ist, hier ist von einem männlichen Häftling die Rede. Also ein männlicher Häftling, der die Gasbüchse in den Raum wirft. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass eigentlich die SS-Männer geschützt werden sollten, wenn sie morden. Warum hat das jetzt hier in dieser Aussage ein männlicher Häftling getan, diesen Mord zu begehen?
Da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Aspekt an. Zum einen die Ausbildung von Männern zu sogenannten Desinfektoren, das heißt Spezialisten, die mit Zyklon B umgehen und den Massenmord und systematischen Massenmord durchführen. Und zum anderen eine Gruppe, die in dieser mörderischen Grauzone arbeitet, nämlich die Opfer selbst. Das haben wir schon in Auschwitz-Birkenau, die Sonderkommandos in den Krematorien, die die Leichen beseitigen müssen, die die Leichen verbrennen müssen, die teilweise auch die Goldzähne entfernen müssen, oder die SS-Zahnärzte tun dies, oder die sogenannten SS-Sanitätsdienstgrade oder andere. Aber es heißt, man benutzt KZ-Häftlinge, die an diesen Orten in Krematorien und Gaskammern tätig sind, um vor allen Dingen die Leichen zu verbrennen und damit auch separat untergebracht werden und stellenweise auch in den Mordprozess mit einbezogen werden. Und in Auschwitz besteht die Praxis, wie auch an vielen anderen Orten, in regelmäßigen Abständen diese Mitglieder der Sonderkommandos ebenfalls zu ermorden, denn es sind ja jetzt ein Geheimnisträger, um sie dann wiederum durch neue zu ersetzen.
Die Aussage war ja vom Schutzhaftlagerführer Johann Schwarzhuber. Wer war das denn?
Johann Schwarzhuber, und wir haben ja über das Sonderkommando Moll, Otto Moll und viele andere Mordspezialisten gesprochen. Johann Schwarzhuber ist ebenfalls so ein Tötungsspezialist, aber auch sagen, nicht nur ein Tötungsspezialist, sondern jemand, der vor allen Dingen in der Organisation des Massenmords einbezogen war, denn er ist SS-Offizier, sozusagen sogenannte SS-Führer, und er ist keine unbekannte Person, denn Johann Schwarzhuber war bis 1944 Schutzhaftlagerführer, das heißt einer der stellvertretenden Lagerkommandanten in Auschwitz-Birkenau. Aber er war nicht nur das, sondern Johann Schwarzhuber ist einer der engsten Vertrauten von Rudolf Höss. Schwarzhuber und Höss lernen sich schon im KZ Dachau kennen, durchlaufen die gemeinsame Ausbildung, sind danach im KZ Sachsenhausen zusammen eingesetzt. Dann, nachdem Rudolf Höss zum Kommandanten von Auschwitz ernannt wird, holt er Johann Schwarzhuber von Sachsenhausen nach Auschwitz nach. Übrigens auch Otto Moll war in Sachsenhausen eingesetzt. Auch der wird nach Auschwitz nachgeholt. Das heißt, Rudolf Höss baut sich diesen Kern auf, baut eine Gruppe um sich herum, Männer, die er seit Jahren kennt, teilweise über mehrere Lager hinweg, die mit ihm den systematischen Massenmord in Auschwitz organisieren und durchführen. Und wenn wir hineinsehen, können wir so erkennen, wie sehr eigentlich dieses Mordnetzwerk dann mit der beginnenden Auflösung von Auschwitz Ende 1944 und der Befreiung dann 1945 im Januar sukzessive dann in andere Lager versetzt wird.
Ich finde, daran zeigt sich, genau wie Sie gerade gesagt haben, nochmal richtig dieses Netzwerk des Mordens und dieser Wissenstransfer von Station zu Station, von KZ zu KZ. Und auch Wilhelm Schäfer, über den wir ja bereits im ersten Teil sprachen, der mordet ja auch weiter, nachdem er aus dem KZ Buchenwald versetzt wird.
Das ist in der Tat ein Bereich, der noch gar nicht so stark erforscht ist, nämlich die Frage, bleiben alle Männer, vor allen Dingen auch diejenigen, die sich als Tötungsspezialisten aus Sicht der SS in Anführungsstrichen bewährt haben, bleiben die alle im KZ-System? Oder kommen die nicht auch woanders hin? Und wenn wir genau hinsehen, kommen ja Personen wie Wilhelm Schäfer in der zweiten Kriegshälfte zu den Feldeinheiten der Waffen-SS. Vor allen Dingen in den Jahren 1942, 43 werden viele dieser Personen zu SS-Divisionen versetzt, die an den verschiedenen Fronten im Einsatz sind. Wilhelm Schäfer kommt zu Einheiten, die vor allen Dingen in den besetzten Gebieten im Baltikum eingesetzt werden. Erneut Massenmord, denn das wird dort als Chiffre getarnt, Partisaneneinsatz, das heißt mitbeauftragt, Zivilisten, ebenfalls Frauen, Kinder, Männer zu erschießen. Und das wird auch von ihm mit eingeräumt. Das heißt, die Spezialisierung als Mordexperte verlässt den Kosmos des KZ-Systems und wird am Ende an anderen Stellen auch in den Feldeinheiten der Waffen-SS fortgeführt. Sie machen das weiter, was sie auch schon an den anderen Orten gemacht haben. Sie ermorden. Sie beteiligen sich an blutigen Übergriffen an der Zivilbevölkerung, an den sagen, blutigen Auseinandersetzungen mit den Partisanen von Tito. Sie beteiligen sich an Massakern, an sogenannten Vergeltungsmaßnahmen und an anderen. Sie führen, sagen, ihre Expertise weiter und ermorden systematisch Menschen.
Wie geht es denn dann mit Wilhelm Schäfer weiter? Also der hat ja offensichtlich einen Massenmord nach dem nächsten begangen, sich im schlimmsten Falle ja schuldig gemacht. Wie ging es nach 45 mit ihm weiter?
Wilhelm Schäfer überlebt den Krieg und taucht nach dem Krieg unter. Er lebt unter falschem Namen in der DDR und wird durch Zufall sagen in einer fast alltäglichen Situation von einem ehemaligen KZ-Häftling erkannt. Er wird angeklagt in der DDR und es ist der Prozess, in dem natürlich vor allen Dingen über das sogenannte Kommando 99 gesprochen wird, über das wir auch gesprochen haben, die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen im Buchenwald und die sogenannte Genickschussanlage. Aber auch der erste Mord, nämlich im KZ Lichtenburg an Ernst Richter, dem Zivilisten, kommt zur Sprache, sagen die erste Tötung. Er wird zum Tode verurteilt und er wird 1961 dann in der DDR hingerichtet.
Also die Story, dass er zufällig erkannt wurde, das ist echt unglaublich. Also wenigstens wurde er verurteilt. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich jetzt mal einen harten Cut machen. Wir sind nämlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Erstmal, Herr Hörtler, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Informationen, die Sie uns heute ja wieder mitgebracht haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
In der kommenden Woche sprechen wir dann über Selektionen von Zwangsarbeitern und zwar im Genauen, wie die deutsche Wirtschaft bei diesen Selektionen mitgewirkt hat und sich in Anführungszeichen die besten Arbeiter ausgesucht hat. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen 4 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnike und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der 4 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionsleitung für den MDR Anais Roth. Autorin Susanne Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler. Moderation Leonie Schöler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann.